Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in drei Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den zweiten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Hören Sie den zweiten Teil des Themas Einführung in das Buch Hesekiel.
Hesekiel wird dauernd genannt Menschensohn. Das haben wir ja schon gesehen, Kapitel 2, Vers 1. Und er sprach zu mir: Menschensohn, stelle dich auf deine Füße. Im Hebräischen steht hier Ben Adam, also Sohn Adams. Dieser Ausdruck kommt in Hesekiel 93 Mal vor. Im ganzen Alten Testament 107 Mal. Es wird uns also deutlich, dass Hesekiel förmlich geprägt ist von diesem Ausdruck. Menschensohn, Ben Adam. Was hat das uns zu sagen? Hesekiel stellt eigentlich dar, was ein Mensch ist nach Gottes Gedanken. Was ist ein wirklicher Mensch nach Gottes Gedanken? Das ist jemand, der sich vor Gottes Herrlichkeit beugt und Gott in Gehorsam dient. Dann ist man wirklich Mensch. Da steht also nicht das eigene Ich oder der Mensch als solches im Zentrum. Das ist Humanismus. Der Humanismus ab der Renaissancezeit hat in Europa bewusst gewählt, wir setzen nicht mehr Gott ins Zentrum, sondern den Menschen. Das war eine verhängnisvolle Entscheidung, unter der wir heute leiden. Und man hat gesagt, wenn der Mensch im Mittelpunkt steht und er gefördert wird durch Schule, Bildung und Kunst, wird der Mensch immer edler und besser werden. Und dann nach ein paar Jahrhunderten Humanismus in Europa haben wir von Europa ausgehend, vom Zentrum Europas ausgehend, zwei Weltkriege erlebt. Das ist fatal. Der Mensch kann nicht Mensch sein, wenn er sich selbst in den Mittelpunkt stellt. Aber Hesekiel zeigt, wie man wirklich Mensch sein kann, wenn man Gott, Gottes Thron, Gottes Autorität im Zentrum sieht. Dann kann man wirklich Mensch sein. Dann ist man ein wahrer Menschensohn. Gott wird in Hesekiel sehr oft genannt der Herr, der Ewige. Oder Luther hat hier geschrieben, Herr, Herr. Einmal mit normal geschrieben, einmal mit Großbuchstaben. Ja? Das ist Hebräisch Adonai, Yahweh. Adonai heißt Herr, der Autorität hat. Yahweh heißt der Seiende, der ewig Seiende, Unwandelbare. Oder der Ewige. Diese Gottesbezeichnung kommt in Hesekiel 210 Mal vor. Im ganzen Alten Testament 287 Mal. Also das zeigt uns, wie dieser Ausdruck ganz typisch ist für das Hesekiel-Buch. Die Autorität kommt zum Ausdruck in Adonai. Was hat Hesekiel als erstes gesehen? Gott auf dem Thron. Und Yahweh zeigt, dass Gott der ist, der Ursprung aller Dinge ist. Wenn man das Glück sucht in sich selbst, viele Leute sagen, man muss sich selber finden, um glücklich zu werden. Dann sucht man den Ursprung der Dinge in sich selbst. Hätte man doch das Paul Gerhardt-Lied besser gesungen. Also deutlich gesagt wird, dass alle unsere Quelle und Ursprung ist in Gott. Und das wird ausgedrückt mit Yahweh, von ihm kommt alles. So nur kann der Mensch wirklich glücklich und wahrer Mensch sein, wenn er ihn erkennt, den Herrn als der Herr, der Ewige, Adonai Yahweh. Hesekiel war ein ganz ungewöhnlicher Prophet. Und zwar wird uns in Kapitel 3, Vers 24 bis 27 erklärt, dass Gott ihn stumm machte. Für eine gewisse Zeit. Er konnte nur reden, wenn er über prophetische Dinge redete. Und sonst schwieg er einfach. Ja, oft wird gedacht, wenn man das Evangelium so ein bisschen theatral bringt, und Hesekiel hat einige Dinge so durch Darstellungen auch predigen müssen. Zum Beispiel hat Gott ihm gesagt, er muss vor dem Volk so und so viele Tage auf einer Seite liegen, so viele Tage auf der anderen Seite liegen. Er soll nur noch eine Tagesration essen von Brot, die eigentlich ungenügend ist für den Kalorienbedarf, und auch zu wenig Wasser. Weil dieses Volk so nicht mehr hörte auf das Wort Gottes, hat Gott zusätzlich durch ganz drastische Maßnahmen gesprochen. Aber das war nicht einfach lustig, so unterhaltsam. Also es ist nicht unterhaltsam, wenn einer einfach nichts spricht, außer wenn er über geistliche Dinge spricht. Aber es war schockierend. Und Gott wollte die Leute dadurch schockieren, dass sie nachdenken, was ist das für ein Wort, das er spricht? Alles andere, alles alltägliche hat keine Bedeutung mehr. Nur noch das. Und auch so seine Darstellungen, die waren oft sehr schockierend. Also es war keine Unterhaltung. Aber nichtsdestotrotz, er hat mit bildlicher Darstellung in bescheidener, knapper Weise, hat kein Theater aufgeführt, aber in knapper, bescheidener Weise sehr eindringlich das auch bildlich dargestellt. Aber diese Stummheit wurde dann aufgehoben, Kapitel 24, 25 bis 27, ab der Zeit, als Gott die Zerstörung Jerusalems und des Tempels geoffenbart hatte. Als dieser Schlag kam mit dem Tod seiner Frau. Was so Hesekiels Reden anbetrifft, da erfahren wir einiges in Kapitel 33, Vers 30. Und du, Menschensohn, die Kinder deines Volkes unterreden sich über dich an den Wänden und in den Türen der Häuser. Und einer redet mit dem anderen, ein jeder mit seinem Bruder, und spricht: Kommt doch und hört, was für ein Wort von dem Herrn ausgeht. Und sie kommen scharenweise zu dir und sitzen vor dir als mein Volk und hören deine Worte, aber sie tun sie nicht. Sollen sie tun, was ihrem Munde angenehm ist, und ihr Herz geht ihrem Gewinn nach. Und siehe, du bist ihnen wie ein liebliches Lied. Wie einer, der eine schöne Stimme hat und gut zum Spielen versteht. Und sie hören deine Worte, doch sie tun sie nicht. Wenn es aber kommt, siehe, es kommt, so werden sie wissen, dass ein Prophet in ihrer Mitte war. Also, das Sprechen Hesekiels war eindrücklich, wie ein Sänger, der mit seinem Saitenspiel sich begleitet. Und die Leute haben eigentlich gern Hesekiel gehört, obwohl sie aber überhaupt nicht interessiert waren, da Konsequenzen für ihr Leben zu ziehen. Aber auch diese Beschreibung gibt zu uns so ein volleres Bild, wie Hesekiel aufgetreten ist, wie er gesprochen hat. Eben einerseits diese Kargheit und diese schockierenden Darstellungen und auf der anderen Seite doch ein Reden, das eigentlich angenehm war zu hören. Er war also für sie ein Lied. Ein schönes Lied, das man so gerne hört. Und es hat überhaupt keine verändernde Wirkung. Da hätte natürlich Beethoven protestiert. Beethoven war überzeugt, dass durch Musik der Mensch humanistisch gebildet und edler wird. Und er hat Sinfonien komponiert mit dem Ziel, den Menschen zu veredeln, besser zu machen. Er war ein Humanist. Aber Musik macht den Menschen nicht besser. Also trotz jahrhundertelangem Hören von Beethoven-Sinfonien sind trotzdem die zwei Weltkriege von Europa ausgegangen. Aber es ist das Gleiche, wenn man Gottes Wort einfach so hört und nicht bereit ist, Konsequenzen zu ziehen, verändert es einen nicht. Nur wenn dieses Wort wirklich ins Herz eingepflanzt wird. Und das erinnert uns an Jakobus 1, wo wir die Ermahnung haben, Täter des Wortes zu sein. Ich lese Jakobus 1, Vers 21. Deshalb legt ab alle Unsauberkeit und alles Übermaß von Schlechtigkeit und empfangt mit Sanftmut das eingepflanzte Wort, das eure Seelen zu erretten vermag. Seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Und so weiter. Und Vers 25 am Schluss, da wird gesagt von dem Täter des Werkes, der wird glückselig sein in seinem Tun. Ein weiterer charakteristischer Punkt in dem Buch Ezekiel, das ist sein Refrain der Gotteserkenntnis. Wenn man Ezekiel so zügig durchliest, es lohnt sich ja, die Bibel genau zu lesen, kurze Abschnitte, darüber nachzudenken, aber es lohnt sich auch zügig, kapitelweise, großzügig durchzulesen. So kriegt man die Zusammenhänge besser rein. Da fällt einem das richtig auf beim Lesen. Wie immer wieder eine Prophetie kommt und Gott sagt, und ihr werdet erkennen, dass ich Yahweh, also der Herr, bin. Und zwar kommt das so in verschiedenen Variationen vor. Und ihr werdet erkennen, oder, und sie werden erkennen, dass ich der Herr bin. Und noch weiter. Ich habe mal alle Variationen dieses Refrains zusammengesucht mit dem Computer. Und dann kam ich schließlich auf die Zahl 77. 77 Mal. Und sie werden erkennen, dass ich, oder ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Dieser Ausdruck kommt im übrigen Alten Testament noch 18 Mal vor. Also nicht nur in Ezekiel. Ich habe die Stellen aufgeführt, wo das weiter vorkommt. 2. Mose, 1. Könige, Jesaja, Jeremia und Joel. Aber es ist ganz typisch für Ezekiel. Und dann diese Zahl 77 Mal. Und ich habe darüber nachgedacht, was können wir daraus ableiten? Nun, es ist so typisch in Ezekiel, Gott sagt etwas voraus und dann kommt dieser Ausspruch. Und das macht deutlich, dass der Mensch durch die erfüllte Prophetie erkennen kann, wer der wahre Gott ist. Und das ist tatsächlich so. Was soll man sagen, wenn ein Moslem sagt, der Koran ist Gottes Wort? Man sagt, die Bibel ist Gottes Wort. Ja, wieso sagst du das? Ja, es steht im Koran. Wieso sagst du das? Es steht in der Bibel. Ja. Und jetzt? Wie kann ich erklären, dass die Bibel Gottes Wort ist und nicht der Koran und nicht die Veden der Hindus und so weiter? Ja, da muss man sagen, ja gut, dann studieren wir mal die erfüllte Prophetie im Koran. Dann gibt es eine kurze Koranstunde. Ja, weil standardmäßig gibt es 20 Punkte, die erwähnt werden. Und eine der wichtigsten Prophetien ist die Erhaltung des Korans. Aber dann kann man kommen mit der Bibel, sagen wir, nehmen wir mal das Buch Daniel durch. Und dann schauen wir mal die 200 erfüllten Prophezeiungen. Das war jetzt aber nur Daniel. Jetzt gehen wir mal zur erfüllten Prophetie in Bezug auf Jesus Christus. Über 300. Jetzt haben wir schon 500. Und da gehen wir weiter. Und noch weiter. Und es gibt kein Buch in der Weltgeschichte, das solche Prophetie mit dieser Präzision, wo man auch zeigen kann, dass es vorher geschrieben wurde und sich nachher erfüllt hat. Es gibt kein Buch, nur die Bibel. Ja, was sagt das schon aus? Sagt einer, das ist Zufall. Ja gut, dann rechnen wir die Zufallswahrscheinlichkeit durch, ja. Sagen wir, für die 300 messianischen Prophezeiungen eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 2, 50%. Das ist schon ein bisschen hoch, ja? Denn nicht jeder zweite Mensch wird in Bethlehem geboren. Ja. Aber sagen wir mal 1 zu 2. Dann gibt es die Formel in der Mathematik 1 zu 2 hoch n. Also 1 zu 2 hoch n. 300. Und das gibt eine Zahl, die so hoch ist, die übersteigt unvorstellbare Mal die Anzahl der Elektronen, der geschätzten Elektronenzahl im ganzen Universum mit 5 Milliarden Lichtjahre Durchmesser. Oder Radius, muss ich sagen. Radius. Das, mathematisch muss man sagen, das ist ein Unsinn. Und das mit 1 zu 2, aber die Wahrscheinlichkeit ist noch viel kleiner. Also man kann zeigen, Zufall, nein. Aber es zeigt, dass hier ein Gott spricht durch die Bibel, der nicht Raum und Zeit unterworfen ist, wie wir Menschen. Denn wir können die Zukunft nicht voraussagen, weil wir keine Zeitmaschinen bauen können, um in die Zukunft zu gehen. Aber da spricht jemand, der nicht der Zeit unterworfen ist, der nicht Teil der Natur ist, der kein Naturgott ist, wie in den Religionen dieser Welt. Im Hinduismus, Buddhismus, in den Stammesreligionen und so weiter. Sondern ist ein Gott, der über Raum und Zeit steht. Und das können wir zeigen anhand der erfüllten Prophetie. Sie werden erkennen, dass ich Yahweh, der Ewige, der Seiende, der Unwandelbare bin. Und so ist es ganz wichtig, dass wir die erfüllte Prophetie brauchen, um Menschen, die fragen sind, wie kann ich wissen, dass die Bibel Gottes Wort ist, um ihnen diese Überzeugung zu vermitteln. Gut, kann immer noch einer reagieren, wie mal ein jüdischer Schulfreund von mir, der sagte, ich würde auch nicht glauben, wenn alles stimmt. Dann ist es sein Problem. Dann ist es sein Problem. Aber wir können einem Menschen, der wirklich will, erkennen will, können wir helfen bis zu dem Punkt. Und dann kommt die Herzensentscheidung, ob er sich bekehren will oder nicht. Und was mir so aufgefallen ist, als ich das so, diese Refrain zusammengesucht habe, mit all seinen Variationen, fiel mir auf, er kommt vor bis Kapitel 39. Und ab Hesekiel 40 bis 48 nicht mehr. Das ist doch interessant. Man kann ja schauen, alle Stellen sind da. Es geht bis Kapitel 39, Vers 28. Also kurz vor Beginn von Kapitel 40. Und dann die Beschreibung des tausendjährigen Reiches und des Tempels. Ist ja völlig logisch. Jesaja 11. Dort haben wir die Antwort. Da heißt es vom tausendjährigen Friedensreich, Jesaja 11, Vers 9. Man wird nicht übel tun, noch verderbt handeln auf meinem ganzen heiligen Gebirge. Denn die Erde wird voll sein der Erkenntnis des Herrn, der Erkenntnis Jahwes, gleich wie die Wasser den Meeresgrund bedecken. Ja, im tausendjährigen Reich muss man den Herrn nicht mehr erkennen, weil alle ihn erkennen werden. Also die erfüllte Prophetie ist von Bedeutung bis zur Wiederkunft Christi, bis Kapitel 39 von Hesekiel, aber dann haben wir das tausendjährige Reich und dann wird die Erkenntnis Gottes die ganze Erde ausfüllen, so wie die Wasser den Meeresgrund bedecken. Also, es ist eigentlich völlig klar. Ein weiteres charakteristisches Merkmal von Hesekiel ist die Beschreibung von Jerusalem als dem Mittelpunkt der Völkerwelt. Kapitel 5,5. So spricht der Herr Jahwe. Dieses Jerusalem, inmitten der Nationen habe ich es gesetzt und Länder rings um dasselbe hier. Ja, da kann natürlich einer sagen, ja, das ist ja immer so gewesen, oder? Ein Volk betrachtet sich selbst als den Mittelpunkt der Welt. Ja gut, aber jetzt nehmen wir mal die Weltkarte. Wo liegt Jerusalem? Genau am Knotenpunkt der drei Kontinente Europa, Asien, Afrika. Ich meine, die Schweiz hat auch keine schlechte Stelle. Sie ist so das hohle Loch mitten in der EU. So das Loch im Käse. Aber Jerusalem liegt an der Schnittstelle der drei Kontinente. Und darum war Jerusalem auch strategisch wunderbar, alttestamentlich, um die Menschen dahin zu ziehen zum Tempel nach Jerusalem. Denn die alttestamentliche Mission war ja eine zentripetale Mission. In der Physik haben wir gelernt, die Kraft, die von einem Kreis zum Zentrum hin zieht. Ja, du schaffst die Schwerkraft. Auf der Erde ist ja alles so eingerichtet, dass alles zum Zentrum der Erde zieht. Ja? Darum kommt man wieder runter, wenn man in der Schweiz hochspringt, aber auch wenn man in Australien hochspringt. Alles zieht zum Zentrum. Das ist die zentripetale Kraft. Und diese Kraft war in der alttestamentlichen Mission. Da hieß es in Jesaja 43, kommet, wendet euch zu mir. Ich gebe die Stelle genau an. Jesaja 45, Vers 21, Vers 22, wendet euch zu mir und werdet gerettet, alle ihr Enden der Erde. Denn ich bin Gott und keiner sonst. Und so ist eine Frau aus dem Jemen gekommen, die Königin von Sheba, nach Zion. Und so ist ein Finanzminister der Kandaze in Äthiopien, heutiger Sudan, gekommen nach Jerusalem, um den Herrn anzubeten. Das sind Beispiele für unzählige Heiden, die in der Vergangenheit nach Jerusalem gekommen sind, um dort den wahren Gott kennenzulernen. Denken wir an die Heiden in Johannes 12, diese Griechen, die gekommen sind, um auf, an dem Fest anzubeten und einen Jünger gefragt haben, Herr, wir möchten Jesus sehen. Das war diese Mission, kommet her. Aber mit dem Kommen des Erlösers hat sich die Mission geändert und der Herr sagt, geht hin, macht alle Nationen zu Jüngern. Und jetzt haben wir die zentrifugale Mission, ja, wenn man einen Stein an eine Schnur bindet und so herumschleudert und dann lässt man die Schnur los und dann sieht man diese Kraft, die man eben zentrifugale Kraft als Scheinkraft bezeichnet. Also weg vom Zentrum. Und so mussten die Jünger hinausgehen in alle Welt. Aber Jerusalem war so ideal, nicht nur um die Völker von drei Kontinenten herzuholen, aus Europa, Asien und Afrika, sondern auch um schnell diese Völker zu erreichen. Und so kam das Evangelium ganz früh in diese drei Kontinente. Also Jerusalem ist wirklich der Mittelpunkt der Völkerwelt. Von Gott ganz bewusst strategisch so gewählt in dem auserwählten Land, das Hesekiel nennt, und das ist nun wieder ein Charakteristikum, Hesekiel 38, Vers 12, dort wird das Land Israel der Nabel der Erde genannt. Ein Feind aus dem äußersten Norden wird in der Endzeit Israel angreifen, um Raub zu rauben und Beute zu erbeuten, um deine Hand zu kehren gegen die wiederbewohnten Trümmer und gegen ein Volk, das aus den Nationen gesammelt ist, welches Hab und Gut erworben hat, also wirtschaftlichen Aufschwung erlebt hat, ja, nach der Rückkehr aus der weltweiten Zerstreuung, welches Hab und Gut erworben hat, welches den Mittelpunkt der Erde bewohnt oder wörtlich den Nabel der Erde bewohnt. Das ist das Land Israel. Noch etwas Charakteristisches, was man nur in Hesekiel findet. 19 Mal spricht Hesekiel über die Berge Israels. Und wir werden vielleicht im zweiten Teil noch ein bisschen ausführlicher auf die Berge Israels zu sprechen kommen. Sie werden schon in Hesekiel 6, 2 und 3 zum ersten Mal erwähnt. Und dabei müssen wir bedenken, dass die Topographie von Israel so beschaffen ist, dass die hauptsächliche Bergkette, die verläuft von Norden nach Süden. Judäa, Samaria, Judäa. Das entspricht im Wesentlichen dem heutigen sogenannten Westjordanland, dem sogenannten besetzten Gebiet. Ja, die Berge Israels. Und dieses Gebiet wird in diesem Land, das der Nabel der Erde ist, noch ganz besonders in Hesekiel in den Fokus genommen. Und wir sehen in Hesekiel 6, wie der Prophet zeigt, dass ein besonderer Fluch auf diesen Bergen liegt. Weil das Volk Israel auf diesen Bergen die kanaanitischen Kulte ausgeübt hat, Menschenopfer dargebracht hat und so weiter. Und so hat Gott diese Berge ganz besonders ins Visier des göttlichen Gerichtes genommen. Und der Fluch auf den Bergen Israels, den merkt die ganze Welt heute noch. Aber wir haben dann ein ganz besonderes Kapitel, Ezekiel 36, das ist eine Prophetie zugunsten der Berge Israels. Und Gott sagt, ich will mich euer annehmen. Und ich werde die Juden, das Haus Israel, holen und sie werden auf euch gehen und sie werden euch besiedeln und sie werden euch besäen. Ja, so steht das. Können wir das aufschlagen? Ezekiel 36, Vers 1. Und du, Menschensohn, weissage über die Berge Israels und sprich, Berge Israels, hört das Wort des Herrn. So spricht der Herr, der Ewige. Weil der Feind über euch spricht, haha. Und die ewigen Höhen, sie sind uns zum Besitztum geworden. Darum weissage und sprich, so spricht der Herr, der Ewige. Darum, ja darum, dass man euch von allen Seiten her verwüstet und euch angeschnaubt hat, so dass ihr dem Überrest der Nationen ein Besitztum geworden. Dass also Völker da rund um Israel, die haben Besitz genommen von diesem Gebiet, das ursprünglich zum Zentralgebiet Israels gehört im Alten Testament. So dass ihr dem Überrest der Nationen ein Besitztum geworden und ins Gerede der Zunge und ins Geschwätz der Leute gekommen seid. Die ganze Welt spricht tagtäglich über diese Berge. Das ist doch gewaltig. Ins Geschwätz der Leute. Und auch die UNO spricht dauernd über diese Berge. Und jetzt wollen sie nächstens, nach dem Tod Arafats nun, wollen sie da ein klärendes Wort schaffen, dass da auf den Bergen Israels ein Palästinenserstaat entstehen soll. Die ganze Welt beschäftigt sich mit diesen paar Hügeln. Und dabei haben wir so tolle Berge in der Schweiz. Aber die ganze Welt spricht über diese Hügel, ins Gerede der Zunge und ins Geschwätz der Leute gekommen seid. Darum, ihr Berge Israels, hört das Wort des Herrn, des Ewigen. So spricht der Herr, der Ewige, zu den Bergen und zu den Hügeln und zu den Gründen und zu den Tälern und zu den wüsten Trümmern. Die Gebiete, die ursprünglich jüdisch waren, alttestamentliche Städte im Westjordanland und zu den verlassenen Städten, welche dem Überrest der Nationen ringsum zur Beute und zum Spott geworden sind. Sieht ja so, mit der jüdischen Einwanderung kamen ja etwa gleich viele Araber aus den umliegenden Ländern kamen in dieses Gebiet. Durch die Besiedlung und die Arbeitsplatzbeschaffung der Juden kriegten viele Araber in diesem Gebiet Arbeit. Und so hat es gleichzeitig mit der jüdischen Einwanderung ab 1882 hat es eine arabische Einwanderung gegeben. Überrest der Nationen ringsum zur Beute und zum Spott geworden sind. Darum so spricht der Herr, der Ewige. Wahrlich, im Feuer meines Eifers habe ich geredet gegen den Überrest der Nationen und gegen ganz Edom, das ist Südjordanien, die sich mein Land zum Besitztum gemacht haben. Mit ganzer Herzensfreude, mit Verachtung des Lebens, um es zur Plünderung auszuleeren. Ich muss erklären, das Westjordanland sollte ja nach UNO-Beschluss 1947 nicht Teil eines Judenstaates werden. Weil man auf diesem Gebiet wollte man einen zweiten Palästinenserstaat bilden. Den ersten hatte man ja in Palästina östlich vom Jordan aufgebaut, 1946. Das ist dann Jordanien, aber das war ursprünglich Palästina. Das war der erste Palästinenserstaat. Und da haben wir gesagt, man will noch einen zweiten Palästinenserstaat machen und darum sollte Israel dieses Gebiet nicht kriegen als Staatsgebiet. Aber dann, ein Tag nach der Staatsgründung, kam es zur Attacke Jordanien, Irak, Syrien, Libanon, Ägypten mit Kontingenten aus Saudi-Arabien und Jemen überfielen Israel, um den Staat auszulöschen. Und in diesem Krieg hat Jordanien das Westjordanland erobert. Die Juden wurden dort abgeschlachtet oder vertrieben. Und alle ihre Siedlungen, die sie damals hatten, wurden im Westjordanland eben geraubt. Und so wurde das Westjordanland judenrein, um einen Ausdruck aus der Nazizeit zu brauchen. Und darum wird hier speziell Edom, das in Südjordanien liegt, erwähnt. Also gegen den Überrest der Nationen und gegen ganz Edom, die sich mein Land zum Besitztum gemacht haben, mit ganzer Herzensfreude, mit Verachtung des Lebens. Die Juden wurden dort auf den Bergen Israels abgeschlachtet, vertrieben, um es zur Plünderung auszuleeren. Darum weissage von dem Lande Israel und sprich zu den Bergen und zu den Hügeln und zu den Gründen und zu den Tälern. So spricht der Herr, der Ewige. Siehe, in meinem Eifer und in meinem Grimm habe ich geredet, weil ihr die Schmach der Nationen getragen habt. Darum so spricht der Herr, der Ewige. Ich habe meine Hand erhoben zum Schwur. Gott schwört bei sich selber, weil es keinen Höheren gibt. Hebräer 6. Wenn nicht die Nationen, welche rings um euch her sind, ihre eigene Schmach tragen sollen. Das ist ein Schwur Gottes. Ihr aber, Berge Israels, ihr sollt meinem Volk Israel eure Zweige treiben und eure Frucht tragen, denn sie sind nahe daran zu kommen. Denn siehe, ich will zu euch kommen und ich will mich zu euch wenden. Und ihr sollt bebaut und besät werden. Und ich werde die Menschen auf euch vermehren, das ganze Haus Israel insgesamt. Und die Städte sollen bewohnt und die Trümmer aufgebaut werden. Das ist ja schrecklich. Das ist genau, was die UNO nicht will. Keine jüdischen Siedlungen dort. Und was dort ist, soll evakuiert werden. Das ist nicht Sharon. Das ist Gott, der so spricht. Über die Berge Israels. Gehen wir weiter. Vers 10. Und ich werde die Menschen auf euch vermehren, das ganze Haus Israel insgesamt. Und die Städte sollen bewohnt und die Trümmer aufgebaut werden. Heute gibt es schon über 140 Siedlungen im Westjordanland, jüdisch. Und ich werde Menschen und Vieh auf euch vermehren und sie werden sich mehren und fruchtbar sein. Und ich werde euch bewohnt machen wie in euren Vorzeiten und werde euch wohltun mehr als in euren Anfängen. Und ihr werdet wissen, dass ich der Herr bin. Das ist schon die Spitze. Wenn also das in Erfüllung geht, was gegen die UNO geht und die Weltgemeinschaft, dann kann man erkennen, dass der Herr wirklich Gott ist, weil er es doch durchführt, auch wenn die ganze Welt dagegen ist. Das ist schon eindrücklich. Das ist einmal dieser Refrain, der 77 Mal vorkommt. Und ihr werdet wissen, dass ich der Herr bin. Und ich werde Menschen, mein Volk Israel, auf euch wandeln lassen und sie werden dich besitzen. Wer besitzt? Israel besitzt. Und du wirst ihnen zum Erbteil sein. Und du wirst sie hinfort nicht mehr der Kinder berauben. Das heißt, wenn Gott diese Verheißung dann im tausendjährigen Reich endgültig erfüllen wird. Heute sind wir immer noch in der Entwicklung, ja? Da kann es zurück und vorwärts gehen und so weiter. Aber schließlich wird Gott dieses Gebiet Israel geben. Und dann werden die Israeliten nicht mehr Kinderopfer auf diesen Hügeln bringen. Denn diese Hügel haben früher Israel der Kinder beraubt. Durch diese abscheulichen kananitischen Kulte. So spricht der Herr, der Ewige, weil sie zu euch sprechen. Du verzehrst Menschen und hast deine Nation der Kinder beraubt. Eben durch diesen Kult. Darum wirst du nicht mehr Menschen verzehren und wirst deine Nation nicht mehr straucheln machen. Spricht der Herr, der Ewige. Und ich will dich nicht mehr die Schmähung der Nationen hören lassen. Und den Hohn der Völker sollst du nicht mehr tragen. Und du sollst deine Nation nicht mehr straucheln machen, spricht der Herr, der Ewige. So, jetzt haben wir Hesekiels Worte über das Westjordanland gelesen. So eindrücklich. Und wer das letzte Wort hat, das ist der Ewige. Der Herr, der Ewige. Wir machen jetzt eine halbe Stunde Pause. Wir haben bisher einiges gesehen, das charakteristisch ist allgemein für das Buch Hesekiel. Wir haben auch gewisse Perlen so herausgepickt. Das Ziel soll ja sein, wie immer an diesen Bibelstudientagen, wo wir uns Übersichten verschaffen, dass uns das ermutigt, selber das Buch, das jeweilige Buch zu studieren und so gründlicher zu erarbeiten. Nun einige Bemerkungen über die Struktur des Buches. Das Buch Hesekiel zerfällt in drei Hauptteile. Die Kapitel 1 bis 24 beschreiben die Zeit vor der Zerstörung Jerusalems. Sie verkündigen das endgültige Gericht Gottes über Jerusalem, den herrlichen Tempel, das jüdische Volk und seinen souveränen Staat. Zweitens, die Kapitel 25 bis 32 soll das heißen, enthalten die göttliche Gerichtsankündigung über 7 nicht-jüdische Nationen und Städte. Drittens, die Kapitel 33 bis 48 stellen Gottes herrlichen Plan im Blick auf eine vollständige Wiederherstellung des jüdischen Volkes, des Landes Israel, der Stadt Jerusalem und des Tempels vor. Wir sehen also, die Teile 1 und 3 entsprechen sich, während der Teil 2 ein Einschub ist, der eben über Israel und Israels Zukunft hinausgeht und die Heidenvölker behandelt. Wir können den ersten Teil, Kapitel 1 bis 24, überschreiben mit der Weggang der Herrlichkeit des Ewigen. Also der Weggang der Schechina aus dem ersten Tempel. Der zweite Teil, den zweiten Teil überschreiben wir das Gericht über die Nationen, also die Heidenvölker. Der dritte Teil wird betitelt mit die Rückkehr der Herrlichkeit des Ewigen. Also so wie wir im ersten Teil sehen, wie die Schechina weggeht aus dem ersten Tempel, so sehen wir im letzten Teil die Rückkehr der Schechina in den letzten Tempel, in den dritten Tempel. Natürlich können wir jetzt diese groben drei Teile noch weiter unterteilen und diese Kleingliederung, die hat man hier auf dem Blatt, aber das nützt nicht sehr viel, wenn ich jetzt das alles so einfach durchlese. Das kann man selber für sich machen und diejenigen, die die Kassette hören werden, die können auf der Homepage rogerlibi.ch das entsprechende Skript gratis runterladen, dann hat man diese Übersicht auch. Aber vielleicht, gerade was den letzten Teil anbetrifft, da möchte ich etwas ausführlicher werden. Und zwar deshalb, weil wir heute Morgen die Kapitel 40 bis 48 behandelt haben, die aber zu einem größeren Teil gehören, der eben mit Kapitel 33 beginnt. Wir können also sagen, 33 bis 39 ist für sich ein Block, der Weg zur Wiederherstellung Israels. Da hat es auch einen kleinen Schreibfehler. 33,1 bis 39,28. Da wird der Weg hin bis zur Wiederherstellung des tausendjährigen Reiches beschrieben, während dann die Kapitel 40 bis 48 die beschreiben den neuen Tempel und die neue Landverteilung. Also das Ergebnis dieses Weges. Wenn wir die erste Unterteilung, 33 bis 39, der Weg zur Wiederherstellung Israels, ein bisschen genauer gliedern. Dann sehen wir erstens Hesekiels Verantwortung als Wächter. Das ist Kapitel 33. Er hat als Prophet eine Wächterfunktion, um Israel diese Dinge vorzustellen. Der Weg zur Wiederherstellung. Dann zweitens, Kapitel 34, da finden wir das Thema die falschen Hirten und der gute Hirte. Da werden diese vielen Verführer im Volk Israel angeprangert als falsche Hirten. Und wie sie dem Volk Schaden zugefügt haben. Aber dann endet das Kapitel mit einer wunderbaren Aussicht auf den Messias, der als der gute Hirte Israels vorgestellt wird. Der schließlich die zerstreuten Schafe, die zerstreut wurden wegen den schlimmen Hirten, sammeln wird und im Land in der Endzeit schließlich weiden wird. Dann drittens bilden Kapitel 35 und 36 ein Block. Hier überschrieben mit Edom und die Berge Israels. Gerade vor der Pause haben wir uns mit Kapitel 36 beschäftigt, mit dieser Prophetie über die Berge Israels. In Kapitel 35 geht es um eine Prophetie gegen ein Gebirge, gegen das Gebirge Edom. Während Kapitel 36 eine Prophetie ist zugunsten eines Gebirgszuges, nämlich zugunsten der Berge Israels. Merken wir, diese zwei Kapitel gehören zusammen zu einer Einheit. Die Berge Edoms, Südjordanien, das ist das Heimatgebiet der Nachkommen von Esau, oder wie er später genannt wurde, Edom. Und das Gebirge Edom wird hier angeprangert, dass sie Israel, dass ihre Bewohner Israel gehasst haben und dass sie diese Berge Israels an sich reißen wollten. Und das ist ja interessant, weil effektiv im Krieg 1948, 1949, tatsächlich Jordanien die Berge Israels in Besitz genommen hat und sogar annektiert hat. Bis 1967. Und die Weltpolitik hat nichts gesprochen von einem Palästinenserstaat, der da endlich mal gegründet werden sollte. Es war einfach jordanisch. Und erst als dann der Sechstagekrieg kam und Israel diese Berge Israels erobert hatte, dann kamen sie so ins Gerede der Leute. Das ist also ganz interessant mal zu wissen. Aber Kapitel 35 kündigt also an, das Gericht über Edom, weil sie die Berge Israels an sich reißen wollten. Das ist also eine ganz interessante Prophetie über die Zukunft Jordaniens, die mit Gericht enden wird. Wir haben in Kapitel 37, das ist hier viertens, Israels Auferstehung. Hier wird das Volk Israel beschrieben als eine Unzahl von Totengebeinen in einer riesigen Talebene, vertrocknet, und diese Knochen sagen, wir haben keine Hoffnung mehr. Und schließlich werden diese Knochen belebt und sie stehen auf und es wird erklärt, das ist das Volk Israel, das in der Endzeit wieder neu zum Leben kommen soll. Eine ganz gewaltige Prophetie. Schließlich fünftens, Kapitel 38 und 39, wird der Untergang des letzten Feindes, Gog, aus dem äußersten Norden beschrieben. Gog ist der Fürst von Rosch, Mesech und Tubal. Es ist tatsächlich so, dass diese Stammesnamen Mesech und Tubal, das hat später gegeben den Namen Moschowiter und Tobeliter. Das waren Völker zwischen dem Schwarzen und dem Kaspischen Meer, die später entscheidend waren für die Entstehung des russischen Volkes. Und dieser Gog wird also beschrieben als der Fürst von Mesech und Tubal, der aus dem äußersten Norden Israel in der Endzeit angreifen wird. Der äußerste Norden, wenn man auf den Globus schaut, von Israel aus, das ist der Nordpol, aber dort wohnt ja niemand. Wenn man noch vorher stoppt, da wo es noch Leute gibt, dann ist man in Russland. Tatsächlich. Also hier wird ein endzeitlicher russischer Angriff aus dem äußersten Norden beschrieben. Mag man sich erinnern, ich habe heute Morgen gesprochen über den Angriff des Königs des Nordens nach Daniel 11, Vers 45. Der König des Nordens, dieser Ausdruck in Daniel, war in der erfüllten Prophetie immer eine Bezeichnung für Syrien. Allerdings Großsyrien bis nach Pakistan. Und diese Macht wird Israel angreifen am Anfang der großen Drangsalszeit. Das ist nicht zu verwechseln mit diesem Angriff aus dem äußersten Norden. Dieser Angriff kommt erst, wenn Israel in Sicherheit ist. Hesekiel 38, Vers 8. Nach vielen Tagen sollst du heimgesucht werden. Am Ende der Jahre, das heißt in der Endzeit. Am Ende der Jahre sollst du in das Land kommen, das vom Schwert wiederhergestellt, das aus vielen Völkern gesammelt ist auf die Berge Israels, welche beständig verödet waren. Und es ist herausgeführt aus den Völkern. Und sie wohnen in Sicherheit allesamt. Und du sollst hinaufziehen wie ein Sturm, herankommen sollst wie eine Wolke sein, um das Land zu bedecken und alle deine Haufen und viele Völker mit dir. Eine Unzahl von Völkern, die also Russland begleiten wird, wird in Versen davor beschrieben. Völker aus Asien, Europa und Afrika. Aber schauen wir, dieser Angriff wird also kommen in der Endzeit. Das ist die Zeit, in der das Land Israel wiederhergestellt wird. Ja, das ist eine Tatsache, erst seit 1882, dass dieses Land in einem jahrzehntelangen Prozess wiederhergestellt wurde. 1948 kam es dann zur Staatsgründung. Immer mehr sind eingewandert aus allen 5 Kontinenten, das aus vielen Völkern gesammelt ist. Und man hat in diesen 122 Jahren hat man das verwüstete Land, das man Palästina nannte, wieder neu fruchtbar gemacht. Man hat Millionen von Bäumen gepflanzt. Und hier heißt es, auf die Berge Israels, welche beständig verödet waren. Also lange Zeit eine Öde, aber jetzt in der Endzeit wird dieses Land wiederhergestellt. Aber schließlich heißt es hier, sie wohnen in Sicherheit allesamt. Es hat nie ein Jahr gegeben seit 1882, wo die Juden im Land der Vorväter in Sicherheit wohnten. Wann kann Israel in Sicherheit sein? Erst dann, wenn das geschehen ist, was wir im Kapitel davor lesen. 37, Vers 20. Und mein Knecht David wird König über sie sein. Und sie werden allesamt einen Hirten haben. Und sie werden in meinen Rechten wandeln und meine Satzungen bewahren und sie tun. Dieser Ausdruck Knecht David ist im Alten Testament wiederholt eine Bezeichnung für den Messias, der von König David abstammen sollte. Auch zum Beispiel in Hosea 3, Vers 4, wo es heißt, Israel viele Tage ohne König, ohne Fürsten, ohne Schlachtopfer. Danach werden sie zurückkehren und den Herrn, ihren Gott und David, ihren König suchen. Am Ende der Tage. Sogar der jüdische Kommentar, ein berühmter Kommentar, Metzudat David aus dem Mittelalter, sagt zu Hosea 3, ihr König David, das ist der Messias. Also zu ihm werden sie in der Endzeit zurückkehren. Und wenn er kommt, wird er herrschen. Sie werden ihn haben als einen guten Hirten. Einen Hirten. Und dann wird Israel in Sicherheit wohnen. Und dann soll auch der Tempel gebaut werden. Vers 26. Und ich werde einen Bund des Friedens mit ihnen machen. Ein ewiger Bund wird es sein. Wird es mit ihnen sein. Und ich werde sie einsetzen und sie vermehren. Und ich werde mein Heiligtum in ihre Mitte setzen. Ewiglich. Und dann kommt Kapitel 38. Also, was hier beschrieben wird, ist ein Angriff, nachdem der Messias bereits zurückgekehrt ist.
Sie hörten soeben von Roger Libi den zweiten Teil des Themas Einführung in das Buch Hesekiel.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libi. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in drei Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den zweiten Teil. Den dritten Teil hören Sie zu der gewohnten Zeit, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Diese erhalten Sie unter www.rnh.de oder per Telefon unter 07745 8001. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libi interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibi.ch. Ich buchstabiere www.rogerlibi.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.